Jetzt also, wie angekündigt, mache ich mal eine Zäsur nach dem bisher Gesagten und schlage vor, wir steigen mal in die Diskussion ein und schauen, wie weit hier Konsens oder Einverständnis herrscht oder wo es Kritiken oder Nachfragen gibt. Und meine Bitte wäre, das so zu machen, dass wir uns nur über diesen Stoff jetzt unterhalten und noch nicht übergehen auf den Themenbereich, den ich im zweiten Abschnitt angekündigt habe, nämlich wie steht's mit den Stützungen der Griechen und wie streiten sich die EU-Staaten untereinander, ob das gemacht werden soll oder mit welchen Argumenten es nicht passieren soll. Diesen zweiten Komplex, wie kämpfen die Staaten jetzt gegen den drohenden Bankrott an, den möchte ich noch für einen Moment vertagen und würde dann, wenn die Diskussion hier zum ersten Block zu Ende gebracht ist, noch ein paar Thesen dazu formulieren, sodass man auch diesen zweiten Bereich diskutieren kann. Also was gibt es zu dem bisher Gesagten?
Ja, ich möchte schon was sagen. Und zwar, Sie sprechen immer vom Staat, aber wie grenzt es denn den Staat ab? Denn mein Gedankengang ist, dass ja die einzelnen Entscheidungen, ob es dieser Gemeindehaushalt oder von dem Bezirk oder auch im Landtag, in öffentliche Sitzungen durchgeführt werden und Interesse der Öffentlichkeit, also der Bürger, kann man eigentlich nie erkennen, weil nie in der Öffentlichkeit also Zuhörer da sind. Man verlagert es auf Politiker, die sich dazu berufen fühlen, aber es erfolgt eigentlich keine Kontrolle von der Bevölkerung her. Wie grenzt es dann den Staat ab?
Ja, zunächst sagen Sie ja selber, der Staat ist damit abgegrenzt. Der Staat ist einer Kontrolle durch die Bevölkerung überhaupt nicht unterworfen, sondern es ist ja ganz umgekehrt so, dass die Bürger, von denen Sie sprechen und die sich jetzt über die Finanzkrise vielleicht Sorgen und Gedanken machen, in einem Wahlakt diese Politiker dazu ermächtigt haben, die Angelegenheiten der Nation so zu erledigen, wie die Politik es für richtig hält. Bei einer Wahlentscheidung macht man keine Vorgaben über das, was im Land passieren soll, sondern man ermächtigt Persönlichkeiten aus Parteien, diese Macht auszuüben. Und weil sie gewählt sind, sowas wird einem ja, wenn man Kritik übt, oft entgegengehalten, hat man seine Kompetenz in jeder Hinsicht an eben diese Politik, den Staat und seine Behörden, abgetreten. Und wer mit Kritik ankommt, fängt sich deswegen ja auch des Öfteren den Vorwurf ein, wir sind gewählt. Und damit meinen die Politiker, wenn sie so auftreten, eben nicht den banalen Umstand, dass Wahlen stattgefunden haben, sondern dass mit der Wahl wirklich eine Ermächtigung ergangen ist. Nämlich ganz ohne Rücksichten auf irgendwelche Meinungen und Interessen im Volk, die sich vielleicht geschädigt sehen, Politik für die Notwendigkeiten der Nation zu machen. Jetzt in diesen Tagen sogar so, dass die Interessen sehr vieler Menschen, an Griechenland kann man das exemplarisch sehen, stark beschädigt werden. Denen werden die Einkommen gekürzt, die werden aus dem öffentlichen Dienst hinausgeworfen, die Renten der Leute werden zusammengestrichen und so fort.
Ja gut, da haben Sie schon recht, aber es kann natürlich schon eine Kontrolle der Gewählten erfolgen, zum Beispiel durch Bürgerentscheide, die ja de facto immer mehr werden. Und ich persönlich vermisse halt einfach die Bevölkerung in irgendwelchen Beratungen, ob es jetzt Bezirkstag oder Landtag oder nur ein Gemeinderat ist. Und damit fühlen sich dann auch die Gewählten gestärkt, weil sie ja für sich in Anspruch nehmen können, dass sie alles richtig machen, weil es eine Gegenmeinung, also während der Wahlperioden im Grunde nach uns gibt. Also sie spüren ja nichts von den Bürgern.
Ja, bitte. Ich wollte dazu sagen, dass es auch oft daran liegt, dass was die Leute von solchen Themen, gerade hochkomplizierten Themen wie in der Finanzpolitik, wissen, kommt von den, wenn dann von den Massenmedien. Leute, die jetzt hier bei dem Vortrag sind, sich ernsthaft darüber auseinandersetzen, kleinere Zeitungen, kritische Blogs oder sowas lesen, die wissen das, die haben eine Meinung dazu, aber das ist eine Minderheit, der Großteil. Selbst wenn man momentan, und inzwischen ist es soweit gleichgeschaltet, Spiegel oder Süddeutsche liest, die linken Blätter in Anführungszeichen, wird damit nur die offizielle, also was die Regierung auch macht, quasi gut geheißen. Dort kommen keine kritischen Beiträge, dort kommen keine Alternativen. Und wenn man natürlich immer nur denkt oder mitbekommt, weil wenn man nur diese Information bekommt, dass das die richtige Linie ist, was die Regierung macht und dass nur der Rest quasi stimmt, wie es dargestellt wird, es wird ein Forum geboten für die Regierung, die über die faulen Südeuropäer schimpft. Und sowas wird den Leuten eben gezeigt, wieso sollten sie dann hingehen und sagen, irgendwas läuft der Grund falsch, wenn über diese Zusammenhänge, sowas wie man heute bisher in dem Vortrag gehört hat, das liest man nicht bei Spiegel oder bei Spiegel Online oder bei Süddeutschen oder in der FAZ oder sonst was. Die Leute sind nicht informiert, woher sollen sie da beitragen? Sie denken, das, was von der Regierung gemacht wird, wird schon das Richtige sein, weil die Ahnung haben. Von daher, also man kann es nicht abwälzen, das ist dann eher eine, wie es sich sehr hier herausstellt, eine grundsätzliche Systemfrage.
Ach, ich sag mal, die Finanzkrise ist das Ding immanent, da würde man auch der Vortragende zustimmen, aber solange die Bevölkerung sich nicht bemüht, dass sie sich dafür interessiert und in den öffentlichen Gremien da irgendwie in Sitzungen dabei ist, wird sich auch nie was ändern.
Ja, aber die Leute, die davon wirklich betroffen sind, die Leute, die über Kurz- oder Leiharbeit dabei sind, die haben keine Zeit dazu. Ich habe ein Dreivierteljahr lang Leiharbeit gemacht und da hat man keine Zeit dafür, sich politisch zu engagieren. Da ist man damit beschäftigt, überleben zu können. Wenn man Kinder hat, sowieso, dann funktioniert es überhaupt nicht. Von daher haben die Leute einfach, wo sollen sie die Zeit hernehmen? Wir sitzen hier, weil wir entweder Studenten sind oder Leute, die irgendwie genug Geld haben, keine Ahnung. Aber die Leute, die das wirklich als erstes betrifft, abgesehen davon, dass es den Rest auch noch erwischen wird, aber die Leute, die es als erstes betrifft, denen die Löhne seit Jahren runtergehen, die in prekären Verhältnissen leben, die keinerlei soziale Absicherung haben, die haben keine Zeit dazu, sich abends in eine Diskussionsrunde zu setzen, sich zu bilden und dann irgendwie sich da politisch zu engagieren. Dafür hat man einfach keine Zeit, keine Energie, keine Kraft.
Ja, das ist von Erklärung.
Also das denke ich, was da ist.
Was Ihre erste Frage anging, habe ich ja einen Hinweis gegeben. Die Frage war, wie grenze ich denn überhaupt den Staat ab von uns allen? Die Frage hat Ihre Antwort darin gefunden, dass dieser Staat, von dem ich spreche, in diesem Land die Macht ausübt. Und zwar als von den Bürgern gewählte Politik, die dazu ermächtigt wird, dass was sie für das Wachstum dieser Wirtschaft, was sie für die Notwendigkeiten der Nation erklärt, durchzuexerzieren. Insofern gibt es das als einen Gewaltapparat, dessen Entscheidungen für jedermann verbindlich sind. Aber ich merke jetzt an dem Fortgang, an diesem Bedürfnis, es müsste doch mehr Beteiligung der Bürger, vielleicht sogar sowas wie eine gewisse Kontrollfunktion geben, dass da die Auffassung durchscheint, dass die Politik auf sich gestellt offenbar unfähig ist, die Probleme zu meistern und dass es deswegen gut wäre, wenn in einem größeren Rahmen quasi in einer gesellschaftlichen Konsensfindung über dieses Problem diskutiert würde. Was die letzte Seite angeht, muss man ja einräumen, so funktioniert ein demokratischer Rechtsstaat gar nicht. Ob eine Mehrwertsteuer erhöht wird oder ein Afghanistan-Einsatz beschlossen wird oder ob eine Kreditstützung für notleidende Banken beschlossen wird. Das alles ist ein Beschluss der höchsten Organe und steht nie zu einer Abstimmung, wo das Volk Ja oder Nein sagt. Deswegen ist ja gerade die Politik ermächtigt worden, sich ganz abzutrennen von den Interessen der Bürger, Macht auszuüben, so wie sie es für notwendig hält, und sich damit auch gegen Interessen der Bürger durchzusetzen. Und Politik bekennt sich ja auch dazu mit dem Argument, wir sind gewählt. Und wo ihnen ein Protest nicht schmeckt, wird das auch denen entgegengehalten. Aber die andere Seite von diesem Bedürfnis, die scheint mir auf ein falsches Gleis zu gehen. Ist es denn so, dass man zu dieser Krise, zu dieser staatlichen Verschuldung, die sich jetzt im Verlauf dieser Krise entwickelt hat, sagen könnte, das ist das Ergebnis von unfähiger Politik? Kann man dazu wirklich sagen, das sind Fehlentscheidungen von diesen oder jenen Subjekten an den Schaltstellen der Macht, von Wirtschaftsministern oder Staatssekretären? Oder, und das ist die Lesart, die ich heute Abend verfolgt habe, das ist gar nicht das Ergebnis von falschem Tun, sondern das ist die Konsequenz eines Prinzips in diesem System, das diese Ergebnisse notwendig hervorbringt. In Kurzfassung gesagt, wenn sich in dieser Gesellschaft alles Wirtschaften um die Geldvermehrung dreht, jeder Betrieb will seinen Gewinn maximieren, sagt man, dann haben die Banken für eine solche Art von Wirtschaft eine Schlüsselfunktion. Die stiften den Kredit, mit dem in jedem kleinen und mittelständischen Betrieb, nicht nur bei den großen Aktiengesellschaften, Wachstum angestachelt wird, in neue Maschinen investiert wird. Diese Bankenwelt ist nicht bloß ein Motor dieses Wachstums. Diese Bankenwelt ist mit dem Kredit an den Staat auch der Finanzier der großen herrschaftlichen Leistung. Ob ein Staat der Auffassung ist, er braucht einen neuen Transrapid und dafür neue Bahnstrecken. Gemacht wird's mit dem Kredit, den er sich von diesen Leuten besorgt. Wenn ein Staat zu dem Schluss kommt, er muss sich kriegerisch in anderen Weltgegenden einschalten und 6 Monate lang Libyen bombardieren, wie Frankreich oder England das tun. Der Kredit, mit dem das erledigt wird, stammt aus dieser Finanzwelt. Wenn also die in eine Notlage gerät, dann sieht der Staat sich seines entscheidenden Lebensmittels beraubt, tut also viel für die Rettung. Für die Rettung eines drohenden Bankrotts in einer Finanzwelt, die zu viel Reichtum aufgetürmt hat, als dass sie ihm selber noch trauen würde und den Verdacht bekommt, das sei unsolide. Der drohende Bankrott, wenn die Investoren in solche Papiere nicht mehr hineingehen, den will der Staat abwenden, indem er seinen Kredit in diese Finanzwelt hineingibt, um sie zahlungsfähig zu halten und ihre schlechten Papiere an sich bringt. Dafür sind die staatlichen Schulden, die im Verlauf der letzten 3 Jahre gemacht worden sind, ein Beitrag. Insofern ist in dieser Kette, ja, das Endergebnis, von dem wir jetzt reden, die Konsequenz des Geldvermehrungsprinzips, nach dem die ganze Gesellschaft gebaut ist, und nicht das Ergebnis einer Fehlentscheidung, die dabei irgendwem an irgendeiner Stelle unterlaufen wäre. Ja, bitte.
Die Ursache der Staatsverschuldung ist das Anspruchsdenken für die Bevölkerung. Der Politiker möchte überquellen und wenn er jetzt das Kühlhaus ausschüttet, dann wird er leichter überquellt, die Wirtschaft läuft rund, er tut sich viel leichter, als wenn er jetzt einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann. Und die Bevölkerung denkt sich, Wirtschaft rund, läuft alles super. Wenn die Schulden immer weiter steigen und das nur die nächste Generation zuzahlen, ist es nicht wurscht. So weit denkt der normale Mensch gar nicht.
Und man hat ja auch erkannt, dass die Systematik, also dass das System immanent ist. Und darum hat man ja auch den Geldmengenmultiplikator geschaffen, dass dann über Zinssätze der Bundesbank und so weiter, also keine unendliche Geldmengenmultiplikation möglich wäre. Also man hat es schon erkannt, theoretisch, nur die Entscheidungen aus meiner Sicht, die Entscheidungsträger, die waren halt falsch.
Ich wollte auch noch was dazu sagen, also weil da um den Staat geht, also wenn man sich vorstellt, dass der Staat kaum mehr Regulierungsfunktion hat, dann ist er ja äußeren Einflüssen unterworfen, zum Beispiel der Finanzindustrie. Und jetzt sieht man ja, dass dieser Vorgang schon sehr weit fortgeschritten ist. Und das ist für die Bevölkerung sehr schlecht, wenn also die Finanzindustrie stark regulierend eingreift in staatliche Belange. Das heißt, dann werden Renten runtergehauen und irgendwas da alles dran. Das kann man nicht befürworten, dass also staatliche Hoheit zurückgeschraubt wird, weil dann kommen mafiose Zustände in die Staaten rein. Also das ist aber überall beobachten. Italien, wahrscheinlich auch Griechenland, vielleicht auch bei uns und so weiter. Und das will ja keiner von der Bevölkerung, weil dann wird jeder untergebuttert, dann ist es nicht kontrollierbar. Weil die Politiker, die noch gewählt sind, da hat man noch einen Draht dazu, aber zu den Mafiosi hat man keinen Draht mehr. Die machen mit uns, was sie wollen.
Ich gehe mal auf den Beitrag davor ein. Der bringt ja eine andere Vorstellung ins Spiel darüber, warum Staaten diese gewaltigen Schulden aufgetürmt haben. Ich habe meine Lesart präsentiert, die wiederhole ich jetzt nicht. Die Gegenvorstellung lautet, Staaten nehmen deswegen immer mehr Schulden auf, weil sie sich damit Wählerstimmen kaufen. Sie nehmen Schulden auf, um sie auf irgendeinem Weg an die Leute weiterzureichen, die in diesem Land leben, damit die zufriedengestellt sind und die Politik wählen. Zweierlei Einwände dagegen, meine ich, sind zu bemerken. Die Schulden, die der Staat aufgenommen hat, finden doch gar nicht darin Verwendung, dass der Staat sagt, na, das benutze ich jetzt mal, um die Renten zu erhöhen oder um die Löhne zu erhöhen. Das fällt sowieso gar nicht in sein Metier, außer bei seinen öffentlich Bediensteten. Aber ansonsten ist das Wachstum, das er mit Hilfe von Krediten auf seinem Boden anstößt, dadurch bedient worden, dass die Menschen, die für dieses Wachstum arbeiten müssen in den Fabriken, für möglichst wenig Geld möglichst viel Leistung abliefern müssen, sodass sich in Deutschland mittlerweile 30% aller Menschen in einem Niedriglohnsektor aufhalten. Also das gelaufene Wachstum der letzten Jahre bis zur Finanzkrise, ja, das hat sich ja gar nicht so ereignet, dass man sagen könnte, das sei ein Wachstum der Löhne und Gehälter gewesen, finanziert durch den Kredit, den ein Staat genommen hat. Der Kredit, den der Staat genommen hat, sofern er ihn in die Wirtschaft steckt, der kommt als Subvention bei einer Industrie an, die damit neue Maschinen, innovative Verfahren einkauft, um sich am Weltmarkt gegen Konkurrenten behaupten zu können. Und damit sie das können, mit den vom Staat gewährten Subventionen, muss die Belegschaft schlecht behandelt werden, nicht gut. An die wird der Kredit nicht weitergereicht. Und wenn du das vom Endpunkt her betrachtest, ja, dann meine ich, bricht sich diese Theorie, die Staaten machen Schulden, um sich bei den Wählern beliebt zu machen, an der Art und Weise, wie sie jetzt mit ihren Völkern umgehen. Der Papandreou hat sich vor 2 Tagen in Deutschland hingestellt und gesagt, das griechische Volk muss noch sehr viel mehr Opfer bringen. Die werfen 200.000 Leute aus dem öffentlichen Dienst raus. Die kürzen die Renten drastisch, 30-40%. In Deutschland bricht die Diskussion los, Rente mit 69. 67 war gestern. Das ist keine Maßnahme, die aus diesem Geist stammen kann. Den Menschen Gutes tun, damit man wiedergewählt werden wird. Der Papandreou hat sogar den größten Applaus bei diesen Industriellen, von denen er gesprochen hat, dafür bekommen, dass er gesagt hat, er setzt diese Sorte Verarmung seines Volkes auf Biegen und Brechen durch und seine Wiederwahl kümmert ihn nicht. Er stellt die Belange der Nation so hoch, sehr viel höher als quasi sein Auskommen, sein Posten als Staatsmann. In dieser Frage haben diese Leute in dieser Gehaltsstufe sowieso schon immer ausgesorgt.
Ja? Ja, aber dann stellt sich ja ganz eindeutig die Frage nach den Interessen eines Staats oder der politisch Verantwortlichen. Ja. Weil die ist dann völlig, ja, der entbehrt sie ja dann jegliche Grundlage. Ich meine, wieso sollte ein Staat dann noch Schulden aufnehmen, denn ein Politiker, der in der Regierung oder im Bundestag vertreten ist, hat jetzt nicht persönlich direkt genau einen besonderen Vorteil davon, von einem Wirtschaftswachstum oder einer höheren Kreditfähigkeit eines Landes. Also wo wären dann die tatsächlichen Interessen eines Staates, um deren Willen der Staat Schulden aufnimmt? Mhm.
Ja,
das ist dann wirklich die Frage. Nein.
Ja. Oder, was wäre deine Antwort?
Nein, das ist wirklich.
Das ist deine offene Frage.
Das ist eine offene Frage dann.
Ja, genau. Das ist auch eine wichtige Frage und an der scheiden sich auch die Geister. Im Moment auch hier bei uns in unserem Gespräch. Ja. Ist es so, und das klingt aus dieser Anfrage heraus, ist es so, dass ein Staat dafür wirkt, tätig ist, auch dafür Schulden macht, dass er den Menschen ein angenehmes Leben bereiten kann? Ist das ein Zweck? Ja, so etwas würde jedermann hier irgendwie einleuchten, höre ich heraus. Oder ist es ein anderer, wenn ein Staat sagt, ja, angesichts dieser Staatsschuldenkrise ist das probate Mittel der Wahl, wir müssen unsere Bevölkerung drastisch verarmen. Jeder sagt das. Schon dieses merkwürdige Nebeneinander, dass sie sagen, das Wachstum muss wieder in Fahrt kommen und die Leute müssen drastisch ärmer werden, spricht eigentlich dafür, dass überhaupt das ganze Wachstum nicht für die Ernährung der Menschen gemacht ist. Also zu deiner Frage, wenn die angenehme Lebensgestaltung der Menschen, die hier wohnen, nicht das Ziel ist, für das ein Staat wirkt und für das er Schulden nimmt, welches ist es dann? Darauf ist meine Antwort: Ein Staat, der eine Marktwirtschaft verfügt und sagt, in dieser Sorte Wirtschaft, die es bei uns gibt, sollen alle die, die Eigentum haben, in Geldform, sich um die Vermehrung ihres Eigentums mühen. Die, die keins haben, die sind darauf angewiesen, dass sie einen Unternehmer finden, den sie bereichern können, sodass sie sich einen Lohn verdienen. Wenn so die Wirtschaft organisiert ist und alle Betriebe darauf aus sind, in der Marktwirtschaft möglichst viel Geld zu erwerben, dann ist zunächst einmal das Ziel dieser Wirtschaft, nicht möglichst viel brauchbare Lebensmittel für die Bedürfnisse der Menschheit herzustellen, sondern möglichst viel Geld zu produzieren. Und damit möglichst viel Geld produziert wird, zusammengefasst in einem nationalen Wachstum aller Unternehmungen, erscheint der Lebensunterhalt der Menschen als ärgerliche Kost. Wenn Lohn bezahlt wird dafür, dass ein Unternehmen Gewinn macht, dann ist dieser weggegebene Lohn immer negativ zum Bilanzergebnis. Je weniger Lohn, desto mehr Gewinn. Also ist die ganze Wirtschaft schon mit ihrer Geldvermehrung hier gar keine Einrichtung, die die Verköstigung der Menschen zum Ziel hat. Und ein Staat, der jetzt diese Wirtschaft zum Prinzip erhebt und sagt, so soll bei uns gearbeitet und gelebt werden, der hat die Aufgabe, das ist sein Zweck, diese Sorte Wirtschaft zum Wachsen zu bringen, dadurch, dass er die Bedingungen herrichtet, die Straßen, die Schulen, Investitionen fördert Und mit diesem Reichtum, der auf diese Weise auf seinem Boden entsteht, durch die Geschäftstätigkeit der Unternehmungen, mit diesem Reichtum will er die ganze Welt zur Reichtumsquelle erschließen. Die sollen auch auswärts verdienen, diese Unternehmen. Und damit man anderen Staaten in dieser Frage Bedingungen setzen kann, wie Geschäfte und zu welchen Konditionen ablaufen sollen, kommt es darauf an, dass Staaten Macht in die Waagschale zu werfen haben. Und aus den geschäftlichen Erträgen, die sie betreuen und fördern, ziehen sie selbst die Finanzmittel ab, die den Staat nicht nur reicher, sondern auch stärker machen. Sodass man merkt, das ist nämlich komisch auf der Welt. Die Staaten, die die reichsten sind, das heißt, die eine Wirtschaft unter ihrer Hoheit haben, die am meisten Wachstum hervorbringen, die sind auch die mächtigsten. Die USA, dann kommt Deutschland, irgendwann kommt Liechtenstein. Woher eigentlich die Sicherheit, dass die einen klein und schwach und die anderen groß und stark sind? Das will ich sagen, dass die staatliche Macht diesen Zweck verfolgt, das Wachstum auf ihrem Boden zu fördern, sich an ihm zu stärken, um dem Wachstum daheim wie sogar auf dem ganzen Weltmarkt dienen zu können. Wem das zu kompliziert ist, gestern lief eine Talkshow bei Plasberg. Da waren der Umweltminister Röttgen am Tisch gesessen und der grüne Trittin. Und die haben über ein Thema geredet, das wir noch gar nicht behandelt haben, die Rettung des Euro. Warum ist die Rettung des Euro so nötig? Ihre Antwort dieser beiden Herren war, sonst teilen sich die USA und China die Welt auf. Jemand, der so redet, der ist nicht mit dem Gedanken befasst, wie kann ich dir oder ihm oder mir das Leben leichter machen, sondern der ist mit dem Gedanken befasst, wie kann man die ganze Welt zu Geldquellen machen und wie stark muss ein Staat sein, damit er mit dem Ertrag aus solchen Geldquellen, die er bereits hat, anderen Bedingungen diktieren kann. Kann man den Chinesen zum Beispiel sagen, ihr dürft gar nicht in jedem afrikanischen Staat investieren, da haben wir Rechte. Oder ihr müsst euren Yuan konvertibel machen, damit eure Exporterfolge nicht unsere Industrien daheim ruinieren. Oder man sagt den afrikanischen Olivenzüchtern in Marokko oder sonst wo, ihr dürft auf diesen unseren Markt nicht. Ihr zerstört damit Geldquellen bei uns. Also das Geschäft, das ein Staat betreut, wird genutzt, um die Macht dieses Staates zu stärken. Und die setzt der Staat ein, um das Geschäft zu fördern. Das wäre meine Antwort auf deine Frage, was sind denn die Zwecke, die die treiben? Und sie sind jedenfalls deutlich geschieden von der anderen Vorstellung eines Zwecks. Staaten wären dazu da und würden dafür wirken, unser aller Leben bequem einzurichten und die Arbeit vernünftig zu organisieren und zu teilen, sodass jedermann mit möglichst wenig Aufwand bequem und auskömmlich lebt. Ja, bitte.
Der Staat, der Schulden aufhäuft, der macht sie handlungsunfähig dadurch. Also das ist das Gegenteil von Macht, Zuwachs, der er Schulden hat. Im Gegenteil, der hat weniger Macht, weil er handlungsunfähig wird dadurch.
Aber das, vielleicht kann man jetzt auf die Idee kommen in der gegenwärtigen Krise, weil man sieht, was passiert mit Staaten, die Schulden haben und von den Finanzinvestoren kein Geld mehr kriegen. Ja, die haben keine Mittel mehr. Andererseits, wenn du guckst, welche Staaten auf der Welt haben am meisten Macht, dann stellst du fest, diejenigen Staaten, die am meisten Macht haben, sind auch die, die die meisten Schulden haben. Die USA haben eine Schuldenbremse. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht China als Beispiel dafür nehmen, dass die USA nicht die mächtigsten sind. Ja, weil das Verhältnis nämlich genau umgekehrt ist. Nämlich so, dass die Staaten, wenn sie sich nur aus ihren Steuergeldern finanzieren würden, ja, dann käme dieses gewaltige Militär, was die USA haben, nie zustande.
Das wird sie die USA wohl nicht mehr leisten können.
Ja, aber du kannst doch nicht damit, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr gut geht, argumentieren, dass Schulden nicht das Mittel des Staates zur Machtanhäufung wären.
Temporär. Ich bin ein Recht, müssen sagen, es ist temporär eine Möglichkeit für 10, 20, 30 Jahre, aber nicht unendlich. Weil dann sind wir nämlich irgendwann so weit, dass der Staat zahlungsunfähig wird oder dass auch die Politik, die in den USA bekannt hat, so geht es nicht weiter. Und vor sechs Wochen war ja doch die Entscheidung, ob die Verschuldung des Staates von Politikern der USA, die erhöht werden darf oder nicht. Das war doch vor 6 Wochen. Und wenn es das Parlament entschieden hätte, es darf nicht erhöht werden, dann hätten dementsprechend die öffentlich Bediensteten nicht mehr bezahlt werden dürfen aus dem Haushaltsbereich. Und dann wäre einfach eine Lawine losgetreten worden, ähnlich wie bei der Staatsverschuldung, also innerhalb der EU. Also ich bin ja recht, dass es temporär eine Möglichkeit ist, aber nicht zusätzlich parallel, dass man das immer weiter betrachten kann. Und deshalb auch
ich möchte aber nochmal deinen Einwand unterstreichen. Schau mal, logisch ist an der Überlegung ein Haken, wenn man so nachdenkt. Ja? Du sagst, wenn die Verschuldung immer weitergeht, dann geht am Ende die Handlungsfreiheit des Staates verloren.
Genau.
Das stimmt jetzt in dieser Krise sogar, das will ich gar nicht zurückweisen. Nur der Schluss, den du daraus ziehst, stimmt nicht. Dass ein Zweck, den ein Staat verfolgt, an einen Punkt gerät, wo er nicht mehr gelingt, beweist nicht, dass dieser Zweck nicht vorlag. Das ist deine Logik. Wenn die Verschuldung der Staaten an den Punkt führt, wo sie gar nicht mehr handlungsfähig sind, und alles und alle Rechnungen zu ihrer Zufriedenheit aufgehen, dann kann es ihnen auch darum nicht gegangen sein, das Finanzkapital mit der ewigen Ausdehnung der Verschuldungsspirale zu benutzen, als Dienstleister am Wachstum, das der Staat organisiert, und als Finanzier seiner eigenen Macht. Doch, wenn du es mal auf die Krise an, schau mal, eine Krise in der Wirtschaft hat auch die Eigentümlichkeit, hier bei uns im Kapitalismus, dass alle Menschen und alle Unternehmungen sich ständig um dasselbe bemühen. Sie wollen mehr Geld machen. Und dieses Bemühen aller, ständig mehr Geld zu machen, führt ziemlich regelmäßig an einen Punkt, wo das Geldverdienen aufhört und in die Krise gerät. Der ganze Erfolg des Geldverdienens führt an einen Punkt, wo zu viel Wachstum entstanden ist, zu viel Wachstum gemacht worden ist, als dass es für die weitere lohnende Investition noch tauglich wäre. Wenn das so ist, zieht man daraus doch nicht den Schluss. Also ging es auch nie um die Geldvermehrung als maßgebliches Ziel in der Wirtschaft, sondern der Schluss wäre, das muss eine Art von Wirtschaften sein, die diesen Widerspruch in sich trägt, dass Erfolg so wuchtig werden kann, dass er seine eigene Grundlage kaputt macht. Das ist jetzt noch keine Erklärung, das müsste man erklären, warum das da wirklich vorliegt, aber das liegt davor. Und der Schluss darauf, dass dieser Zweck dann gar nicht am Werk sein kann, wenn er scheitert, der jedenfalls ist doch gar nicht in Ordnung. Noch einfacher, wem das zu kompliziert war. Wenn ich einen Elfmeter schieße und hau daneben, kann man doch nicht sagen, der wollte ihn eh nicht reindrücken.
Ja, ich denke, darum ging es ja gar nicht. Es ging ja nur darum, dass es letzten Endes nicht den Zweck erfüllt. Es ging ja im Moment nicht darum, dass das nicht der Sinn des Schuldenmachens war. Sein konnte, sondern nur darum, dass es letzten Endes im Land für sehr konsequent seinen Zweck nicht erfüllt hat, weil es am Ende eben zu Handlungs...
Irgendwann führt es zu Scheitern, aber im Moment, wenn ich Schulden mache, wenn der Staat Schulden macht, dann hat er kein Problem damit, solange er noch Kredite kriegt. Und was in 10 Jahren ist oder in 20 Jahren, interessiert er im Moment nicht. Den aktuellen
Kredit. Also Sie haben wirklich abgestritten, dass der Zweck des Schuldenmachens mehr Einfluss und mehr Möglichkeiten für den Staat war.
Das habe ich nicht abgestritten. Ja, zeitweise ist das ja. Kurzzeitig.
Und für wen es nie zum Scheitern führt, für welchen Staat, ist ja auch überhaupt nicht raus. Da ist das letzte Wort ja noch gar nicht gesprochen. Aber wir können jetzt nicht so argumentieren, als ob klar wäre, ja, demnächst sagen Sie alle gut, wir haben kein Geld mehr, jetzt packen wir ein.
Früher oder später wird es ziehen, wenn es weitergeht.
Ich glaube nicht, dass man so vereinfacht sagen kann. Da gibt es. Also. Ja, ich bin der andere Meinung, aber es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie sich das auswachsen kann. Die sehr unwahrscheinlich ist, dass irgendwann Amerika in der Lage ist, seine Schulden zurückzuzahlen. Wahrscheinlich ist vielleicht eine Inflation, dass die Schulden entwertet werden, aber da gibt es sicher auch andere Möglichkeiten.
Ja, aber wahrscheinlich sehe ich doch, dass dann die Kapitalinvestoren, dass die im Grunde auch wieder die Gewinner sind, die der Vortragende auch sehr gut erklärt hat, und dass die Arbeitenden die Verlierer sind. Und dann haben wir aber langfristig das Problem, dass die Umverteilung im Staat immer funktioniert. Also es gibt sehr wenig Reiche, aber große Masse, die relativ arm sind. Dann kommt es zu sozialen Unruhen. Und dann, ich glaube, das ist gut auch möglich. Da gibt es ja den Gini-Koeffizienten, also wie das heißt, ich habe das in meinem Kopf. Und langfristig ist dann schon so, dass der Staat oder nacheinander mehrere Staaten einfach ganz und sinnfähig werden, dass sich das Volk ergibt und mit dem System immer zu fallen lassen.
Ja, das halte ich durchaus auch. Wie lange der gesagt hat, ist, ja, wir wissen nicht, wie es aussehen wird. Ich halte auch mit Sachen zur Ungleichheit und einigen Staaten das wahrscheinlichste Ende, aber wie es sich auswachsen wird, das kann auch.
Weil ich finde es gar nicht, aber man versucht ja jetzt auch in die Zukunft projiziert, also ja, also das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit.
Ja. Also wenn der Staat doch derjenige ist, der aus seinen Zwecken heraus es so eingerichtet hat, dass er das Finanzkapital zu seinem Instrument macht, um sich zu finanzieren, das aber eben nur machen kann um den Preis, dass dann die Möglichkeit, wie gut er sich finanzieren kann, auch wieder vom Urteil des Finanzkapitals abhängt, für eine wie gute Zinsquelle es den Staat hält. Also wenn der Staat das Subjekt dieser Geschichte ist, dann ist erstmal nicht anzunehmen, dass mächtige Staaten dann, wenn sie irgendwann kein Geld vom Finanzkapital mehr kriegen, sagen, gut, dann haben wir ein und gehen heim, dann gibt es uns morgen nicht mehr. Erfahrungsgemäß passiert dann ganz was anderes. Die machen eine Währungsreform, streichen ihre Schulden und sagen, bevor ich abtrete, ist das Geld nichts mehr wert und es gibt ein neues und damit sind meine Schulden fort. Das lässt sich jetzt für einen Staat wie Griechenland im Euroverbund nicht so leicht machen. Also das, mit dem Euro hat es ein paar Spezialitäten, aber von einer Staatsgewalt, die das Finanzkapital für sich als Finanzierungsmittel herrichtet, ist erst einmal nicht zu erwarten, dass sie ihre Abhängigkeit vom Finanzkapital, die sie sich selber eingerichtet hat, so weit treibt, dass sie sagt, ja gut, dann gehe halt ich zugrunde.
Also Ihr Argument, glaube ich, greift nur in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Aber wenn alles so verletzt ist, wie es jetzt ist, der Vortragende hat das sehr gut herausgearbeitet, welche Konsequenzen das es hat, dass dann die Banken pleite gehen und so weiter. In so einer vernetzten Volkswirtschaft, glaube ich, funktioniert nicht, weil er dann die Auswirkungen auf die anderen Länder sehr groß sind und dann die Politik wieder versucht, dass die NS-Übel einbildet. In der Phase sind wir ja jetzt drauf.
Das ist richtig, ja, und daran merkt man auch was, ja, das stimmt, was Sie sagen, das stimmt. Dass wenn die Staatsanleihen einer Nation entwertet werden, in anderen nicht nur Banken, sondern Nationen Enteignung stattfindet. In ganz großem Stil fürchtet China, dass die 1,4 Billionen Dollar, die in Staatsanleihen der USA investiert haben, sich über Nacht in Luft auflösen könnten. Da ist der Bankrott eines Staates oder selbst der drohende Bankrott, der den Wert der Anlagen mindert, für andere Nationen Enteignung. Das stimmt. Da wirtschaftet kein Staat mehr für sich. Aber um es auf die bisher gelaufene Diskussion zu beziehen, merkt man, wie die Staaten nicht bloß um Reichtum und seine Vermehrung ringen, sondern wie sehr das eine Machtfrage wird, wenn die Staaten Reichtumsquellen in anderen Nationen zu ihrem Instrument machen wollen, allesamt miteinander. Das kann keine gemütliche Welt sein, wo die Völker, ihre politischen Sachwalter kooperieren, sondern deren Kooperation ist eine heftige Konkurrenz und davon handelt der zweite Abschnitt, den ich noch zur Sprache bringen will. Ich halte mal nach der jetzt gelaufenen Diskussion vielleicht einfach für die geistige Orientierung Folgendes fest, auch wenn vielleicht noch gar kein Konsens hergestellt ist. Gegen das bisher von mir Vorgetragene gab es den einen Vorbehalt, beruht nicht sowohl die Finanzkrise, die wir vor 3 oder 4 Jahren erlebt haben, als auch ihre Ausuferung, die sich jetzt als Staatsschuldenkrise zeigt, beruht es nicht auf Unfähigkeit. Nein, wollte ich als Gegenthese erläutert haben, das beruht nicht auf Unfähigkeit, sondern das ist die Konsequenz eines Systems der Geldvermehrung, das durch eine staatliche Gewalt mithilfe eines Finanzwesens betreut und vorangetrieben wird. Das war die eine Scheidelinie. Und die andere war, zu welchem Zweck bedienen sich denn die Staaten so begierig der Leistungen des Finanzkapitals, das den Staaten Kredit gibt, und zwar so viel Kredit, dass die ihm gegeben haben und die Wertpapiere gekauft haben, sich jetzt fragen, ob der überhaupt was taugt. Auch da gibt es eine Scheidelinie in der Diskussion. Die eine Auffassung, die da hinten geäußert wurde, war, sowas machen Staaten eigentlich nur deswegen, weil sie mit den Schulden, die sie aufnehmen, der Bevölkerung ein sorgenfreies Leben ermöglichen möchten. Und wenn sie das tun, dann dürfen sie auf ihre Wiederwahl hoffen. Dagegen war die von mir im Referat formulierte Gegenauffassung, nein, der Staat benutzt die Kredite der Finanzwelt, um ein wirtschaftliches Wachstum auf seinem Boden anzustacheln, in Geld gemessen, wie immer im Kapitalismus, das gar nicht für die Menschen bekömmlich ist, die für dieses Wachstum arbeiten, sondern immer diese merkwürdige Spreizung verlangt, dass sie für möglichst wenig Geld möglichst viel leisten, weil das Wachstum fördert. Deswegen haben wir einen so großen Niedriglohnsektor in Deutschland. Das ist keine Erinnerung an den Manchester-Kapitalismus, sondern das ist das Produkt modernster Marktwirtschaft. Dass Menschen wieder mit Löhnen arbeiten, von denen heute jeder sagt, davon kann man doch keine Familie ernähren. Vielleicht nicht mal den Mann, sondern man braucht mehrere Jobs. So, das sind zwei Oppositionen gewesen in der Diskussion und wir haben das jetzt ein wenig ausgetauscht und vielleicht eine Brücke gebaut oder auch nicht. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Und schlage vor, dass ich noch ein paar Bemerkungen mache über das zweite Feld, nämlich wie Staaten gegen ihren Staatsbankrott ankämpfen. Da sind ja vorhin schon Bemerkungen unten in der Ecke gefallen.